Meine psychische Gesundheit war vielleicht auf dem Tiefpunkt. Ich wartete im Krankenhaus der Mayo Clinic. Das war 2002. Ich erinnere mich, dass ich mich umsah und dachte, was gibt es da, worüber man sich freuen kann? Ich sah die Leute lächeln und dachte, als hätte ich eine getönte Brille auf. Ich musste einen Fragebogen über Depressionen ausfüllen. Sie stellten mir Fragen wie, haben Sie das Interesse an alltäglichen Dingen verloren? Fühlen Sie sich hoffnungslos und wertlos? Haben Sie zu oder abgenommen? Ich habe tatsächlich 20 Pfund abgenommen. Ich war so ängstlich. Ich konnte nicht schlafen. Es tut mir leid, was zu essen. Haben Sie Schlafstörungen? Ich war die ganze Zeit müde. Ich erinnere mich, dass ich den Fragebogen ausfüllte und ihn der Krankenschwester gab. Dann wurde ich in die Arztpraxis gebracht. Ich hörte ein Klopfen an der Tür. Der Arzt kam herein, sah sich meinen Fragebogen an und sagte, Pastor Larsson, Sie leiden an einer schweren Depression. Meine spontane Reaktion war, das kann ich nicht. Ich bin Pastor. Wir dürfen keine Probleme haben. Das war nicht die Stimme Gottes. Das war die Stimme der Schande. Das war die Stimme Satans. Aber ja, ich litt unter einer schweren Depression. Aufgrund meiner Depression habe ich mich isoliert. Das ist eine meiner Herausforderungen. Ich sage unseren Mitarbeitern immer, wenn ihr merkt, dass ich mich isoliere, kann das bedeuten, dass es mir psychisch nicht gut geht. Da ich mich isolierte und Pastor war, dachte ich, ach, das passt nicht wirklich zusammen. Also beschloss ich, meinen Dienst aufzugeben. Und zuerst war ich total begeistert davon, die Wochenenden frei zu haben. Einfach ein normales Leben zu führen, das hat mich so begeistert. Ich habe mich dann tatsächlich bei diesem Unternehmen beworben. Sie haben mich sofort eingestellt und ich dachte, ja. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Wenn du anfängst, vor deinen Problemen davon zu laufen, wann willst du dann aufhören? Ich wollte aufgeben, aber Gott hatte andere Pläne. Und überzeugte mich von diesen Plänen. Diesen Weg werde ich nie vergessen. Denn die Bezirksbeamten kamen vorbei, einige der mächtigsten Bezirksbeamten, die wir in unserer Kirchengemeinde hatten, und sie versuchten, mich davon zu überzeugen, nicht aufzugeben. Aber ich war fertig. Ich war fertig. Ich stieg mit meinem Vater ins Auto. Ich war an diesem Tag mit meinem Vater unterwegs. Wir holten meine Mutter von der Mayo-Klinik ab, weil sie zur Arbeit gegangen war. Sie setzte sich auf den Beifahrer. Meine Mutter begann zu reden. Ich kann es nicht erklären. Aber es war, als würde ich vom Heiligen Geist umhüllt. Es war einfach einer dieser Momente, in denen ich wusste, dass Gott bei mir ist. Und er sagte, Steve, tu's nicht. Gib nicht auf. Wenn du aufgibst, wirst du das den Rest deines Lebens bereuen. Ich kann es jetzt nicht erklären, denn vor dieser Zeit mit dem Herrn im Auto war ich fest entschlossen aufzuhören. Ich habe mich darauf gefreut. Aber nach dieser Zeit mit dem Herrn wusste ich, dass ich nicht aufgeben konnte. Und all die Jahre später bin ich so froh, dass ich es nicht getan habe. Die Kirche war so nett, mir ein dreimonatiges Sabbatical zu gewähren. Und während dieser Zeit verbrachte ich viel Zeit an den Seen von Okaboji. Meine Eltern hatten dort ein Haus. Und ich konnte einfach eine Pause einlegen und über die falschen Überzeugungen und die schlechten Angewohnheiten nachdenken, die ich vielleicht hatte und die zu meinem Zusammenbruch geführt hatten. Als ich 3 Monate später nach dem Sabbatical wieder im Sattel saß, stellte ich mir die Frage, wie kann ich nie wieder so tief sinken? Denn hier ist die Sache. Zu einem Zeitpunkt wuchs unsere Kirche wirklich sehr und man hätte mich ansehen und sagen können, wow, von außen betrachtet ist er ein erfolgreicher Mensch. Aber innerlich war ich unglücklich. Und ich erinnere mich, wie der Heilige Geist einmal zu mir sagte, Steve, du konzentrierst dich so sehr auf die äußeren Früchte, das Wachstum der Kirche und solche Dinge. Aber was ist mit den inneren Früchten? Wo sind deine Freude, deine Liebe, dein Frieden, deine Geduld und deine Freundlichkeit? Ich konzentrierte mich so sehr auf die äußeren Früchte. Aber was ist mit den inneren Früchten? Den Früchten des Geistes. Also begann ich diese Suche und suchte einfach nach Prinzipien, Lehren und allem, was ich finden konnte. In gewisser Weise fühlte ich mich manchmal wie jemand, der nur versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Also suchte ich nach all diesen Dingen, die mir für meine geistige Gesundheit und mein spirituelles Wohlbefinden helfen würden. Und wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, erinnere ich mich an das, was Nancy Cohn sagt. Sie nennt es die Jahre der Sammlung. Die Jahre der Sammlung sind Zeiten im Leben, in denen man denkt, dass nichts Besonderes passiert. Aber dann blickt man zurück und erkennt, dass mir einige sehr wichtige Lektionen erteilt wurden, die ich erst im Laufe der Zeit wertschätzen kann. Nun, zu dieser Zeit bat mich der Bezirk unserer Kirchengemeinde, diesen Stoff für neu akkreditierte Pastoren zu unterrichten. Ich ging also jedes Jahr hin und brachte den neu akkreditierten Pastoren das Gelernte bei. Das mache ich jetzt seit etwa 20 Jahren. Und im Februar wiederhole ich das, wenn ich ihnen diese Konzepte beibringe, die mich der Herr gelehrt hat. Eines der Dinge, die ich bei meiner Suche herausfand, ist, dass die Menschen in der Bibel schwierige Zeiten in Bezug auf ihre psychische Gesundheit durchmachten. Wusstest du das? Für mich war das wie eine Revolution. Ich dachte, keine Offenbarung, aber eine Offenbarung. Ich dachte, wow, wirklich? Ich dachte, die Menschen in der Bibel wären perfekt. Nun, man konnte sehen, dass ich die Bibel mehr lesen musste. Aber weißt du, eine dieser Personen ist David. Denk mal an David. Chuck Swindoll sagt, von allen Personen des Alten Testaments wird David am häufigsten in der Bibel erwähnt. Er wird über 1000 Mal erwähnt. Nur Jesus wird darüber gesprochen. Er schrieb die Hälfte der Psalmen. Die Psalmen sind wahrscheinlich eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Es könnte sogar ganz oben stehen. Eines der Dinge, die ich an den Psalmen liebe, ist ihre Ehrlichkeit. Manchmal fragt David Gott, wo bist du? Und ein anderes Mal liebe ich einfach die Ehrlichkeit der Psalmen. Die Hälfte davon hat David geschrieben. Er ist der Einzige in der Bibel, der als Mann nach Gottes Herzen bezeichnet wird. Das ist schon eine Besonderheit. Jesus wurde als Sohn Davids bezeichnet, was ein messianischer Titel ist. David litt unter Depressionen. Ich weiß es nicht, aber zu erfahren, dass andere großartige Menschen dieselben Herausforderungen durchgemacht hatten, war für mich sehr heilsam. Zu sehen, wie jemand, ein Mann nach Gottes Herzen, mit solchen Dingen rang, war für mich sehr heilsam. In dem Psalmen Kapitel 102 sehen wir einige der Symptome, mit denen David zu kämpfen hatte. Erstens weinen. Er sagte, denn ich esse Asche als meine Speise und mische meine Getränke mit Tränen. Stellen Sie sich vor, Sie weinen so sehr, dass Ihre Tränen in Ihr Glas fließen. Das war David. Depressionen, Stress und andere Dinge können zu Weinen führen. Außerdem kann es sich auf den Körper auswirken. Er sagte, meine Knochen brennen wie glühende Kohlen. Wussten Sie, dass sich Ihre psychische Gesundheit auch auf Ihre körperliche Gesundheit auswirken kann? Was in Ihrem Gehirn vor sich geht? Ich erinnere mich einmal gelesen zu haben, dass etwa 85% aller Krankenhausaufenthalte stressbedingt sind. Das heißt, was in unserem Kopf vor sich geht, kann sich auf unseren Körper auswirken. Es kann zu einem geschwächten Immunsystem, chronischen Schmerzen und Schlafstörungen führen. Außerdem beeinträchtigt es seine Zielstrebigkeit, denn meine Tage vergehen wie Rauch und mein Herz ist verdorrt und verwelkt wie Gras. In der dunklen Wolke der Depression kann man leicht die Orientierung verlieren. Man wird schnell zu einem Stück Treibholz, das den Fluss hinuntertreibt. Anstatt sich zu orientieren und zu führen, verliert man schnell den Sinn für Zielstrebigkeit und Orientierung. Außerdem kann es sich auf die Auswahl der Lebensmittel auswirken. Er sagte, ich vergesse mein Essen zu sich zu nehmen. Das war damals im Jahr 2002 meine Erfahrung. Ich war so ängstlich, dass ich keinen Appetit hatte. Nun, andere Leute, wie viele von euch, haben schon mal etwas von sogenanntem Comfort Food gehört. Es gibt doch auch Comfort Food, oder? Ich meine, andere Leute essen, weil es ihnen einen Dopaminschub gibt, oder? Etwas Gutes zu essen. Es ist wie ein Dopaminschub. Es fühlt sich sofort gut an. Und das kann unsere Essensauswahl beeinflussen. Als nächstes befasste sich David mit Einsamkeit. Er sagt, ich bin wie eine Wüsteneule, wie eine Eule unter den Runen. Stellt euch also eine gefiederte Eule mit großen Augen vor, die allein in der Wüste ist. So fühlte sich David. Und das ist das Problem mit Depressionen. Sie können einem die Energie rauben. Und wenn man introvertiert ist, kostet vor allem das Sozialisieren Energie. Also neigt man dazu, sich zu isolieren. Ich nenne es den Krankheitsisolationskreislauf, bei dem man sich psychisch nicht gut fühlt. Also isoliert man sich. Und dann isolierst du dich und fühlst dich noch schlechter, Und dann entsteht einfach dieser Kreislauf. Und damit habe ich gerungen. Hat dich die Depression zu einer einsamen Eule gemacht? Außerdem kann sie deinen Schlaf beeinträchtigen. David sagt, ich liege wach. Ich habe ihn nachts wach gehalten. Wachst du auch um 3 Uhr morgens auf und kannst nicht wieder ins Bett gehen? Oder bist du vielleicht einfach die ganze Zeit müde? Das war David. Das ist der Mann, den Gott einen Mann nach meinem Herzen genannt hat. Das ist David. Und es war sehr heilsam für mich zu verstehen, dass auch andere große gläubige Menschen zu kämpfen hatten. Ich erinnere mich noch an diesen Tag. Als bei mir zum ersten Mal Angstzustände und Depressionen diagnostiziert wurden, war das, was für mich fast noch schwerer zu ertragen war, die Scham war. Ich schämte mich, als ob ich mich nicht mit so etwas herumschlagen müsste. Erstens bist du Christ. Christen sollten sich mit so etwas nicht herumschlagen. Und dann bist du auch noch Pastor. Ich schämte mich sehr und fragte mich, was mit mir los war. Doch als ich die Bibel studierte, wurde mir klar, dass ich in guter Gesellschaft war. Ich erinnere mich auch an den Tag, als ich mich auf einer selbst auferlegten Insel der Isolation befand. Ich dachte mir, ich bin der einzige Pastor, der mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen hat. Denn ich hatte noch nie davon gehört, denn damals sprach man nicht viel darüber. Eines Tages befand ich mich in der Stadtbibliothek von Rochester. Das ist übrigens ein ganz besonderer Ort für mich. Dort habe ich auch viel an dem Buch gearbeitet. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich ein Nerd bin. Ich mag Bücher. Ich meine, ich gehe einfach in eine Buchhandlung oder in eine Bibliothek. Wenn ihr meine Bibliothek im Kirchenbüro noch nicht gesehen habt, wenn ich einen schlechten Tag habe, gehe ich einfach in meine Bibliothek. Bücher tun mir einfach gut. Und ich erinnere mich noch, als ich in dieser Bibliothek war, es war ruhig, es ist eine Bibliothek. Ich sah Leute an ihren Tischen lernen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war. Ich glaube, ich war einfach auf der Suche. Ich wusste nicht so recht, wonach ich suchte. Aber ich ging diese Bücherei entlang und plötzlich fiel mir diese Kassettenserie in die Hände. Wie viele von euch erinnern sich noch an Kassetten? Okay, ihr datet jetzt euer Alter? Manche von euch fragen sich vielleicht, was sind das für Dinger? Fragt doch eure Großeltern. Das war eine Kassettenserie über Angstzustände und Depressionen. Ich dachte, wow, danke Gott. Also nahm ich sie mit nach Hause und hörte sie mir an. Auf der einen Seite war eine Lektion über Angstzustände und Depressionen, die ziemlich gut war. Auf der anderen Seite war das Zeugnis eines Pastors, der von seinen Problemen erzählte. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, du meinst, ich bin nicht die Einzige. Und allein zu wissen, nicht allein zu sein, war so heilsam für mich. Die Verletzlichkeit dieses Pastors, ich wünschte, ich könnte ihn treffen. Ich weiß nicht einmal, wer es war. Ich wünschte, ich könnte ihn treffen und sagen, danke. Deine Verletzlichkeit war ein Lichtblick für mich. Und ich bete, dass dieses Buch, diese Reihe, ein Lichtblick für jemand anderen sein wird. Und das ist es, was ich gelernt habe, Freunde. Verschwendet euren Schmerz nicht. Wer ist eure Qualifikation, anderen zu helfen? Gott hat meinen Dienst so sehr erweitert, als ich anfing, mehr über meine Kämpfe und meine Verletzlichkeit zu sprechen, als wenn ich hier oben sitze und über meine Stärken spreche. Und es gibt einfach etwas an diesem. Ich habe einmal gehört, dass die 4 mächtigsten Worte, die man zu jemandem sagen, lauten, ich war dort. Sind das 4 Worte? Ich war dort. Ich war dort. Verschwendet euren Schmerz. Das ist eure Qualifikation, anderen zu helfen. Ich bin also wieder in der Kirche und unsere Kirche hat eine schwierige Zeit durchgemacht. Ich meine, zu einer Zeit hatten wir etwa 200 Leute. Ich glaube, wir waren bei 100. Vielleicht 75, vielleicht sogar weniger, 50. Es war also eine Zeit des Umbruchs in der Kirche. Und das war ein Teil des Grundes, warum ich gerungen und gekämpft habe. Aber ich habe mir diese Frage gestellt. Wie kann ich nie wieder so tief sinken? Und das wurde sozusagen zu meinem Ziel. Und wissen Sie, vor meinem Sabbatical dachte ich, ich werde mich für Jesus umbringen. wird es was getan. Nach dem Sabbatical stellte ich mir die Frage, wie kann ich der Gemeinde Ganzheit und Gesundheit vorleben? Keine Perfektion. Denn wenn Sie mich kennen, wissen Sie, dass ich nicht perfekt bin. Sagen Sie nichts. Aber wie kann ich der Gemeinde Gesundheit und Ganzheit in der Gnade Gottes vorleben? Und das wurde zu einem neuen Ziel von mir. Und ich begann mit Experten zu sprechen. Ich begann Bücher zu lesen. Ich füllte regelrechte Notizbücher. Und nach all dieser Recherche und dem Unterrichten anderer Pastoren traf es mich eines Tages. Das Geheimnis findet sich in einem einfachen kleinen Vers im Lukas-Evangelium. Dort heißt es, und Jesus wuchs zu an Weisheit und Alter und an Gunst bei Gott und den Menschen. Beachten Sie, dass Jesus als seine ganze Person wuchs. Er wuchs geistig. Er wuchs körperlich an Alter, an Spiritualität, an der Gunst Gottes und an der Gunst der Menschen. Und hier hatte ich meinen großen Aha-Moment. Wenn ich mich in Richtung einer höheren geistigen Gesundheit und eines höheren seelischen Wohlbefindens bewegen wollte, musste ich auch in diesen vier Bereichen wachsen. Es ist so einfach, aber das war für mich eine so tiefgreifende Erkenntnis, dass es um diese ganzheitliche Perspektive ging. Wenn ich meine geistige Gesundheit verbessern und mehr Freude in meinem Herzen haben wollte, dann gibt es eine geistige Komponente, eine körperliche Komponente, eine spirituelle Komponente und eine zwischenmenschliche Komponente. Vor meinem Zusammenbruch im Jahr 2002 hätte mir jemand gesagt, ich habe Probleme mit meiner geistigen Gesundheit. Ich hätte gesagt, du musst die Bibel lesen und mehr beten. Und das war's. Das sind wahrscheinlich zwei der wichtigsten Dinge, aber das ist nur einer der Schlüssel, der spirituelle Schlüssel. Was ist mit all den anderen Dingen, dem mentalen, dem beziehungsbezogenen, dem physischen? Das war mein großer Durchbruch, denn mein Programm für psychische Gesundheit musste all diese vier Bereiche umfassen. Ich nenne sie die vier Schlüssel zur psychischen Gesundheit. Wir erfahren auch mehr über diese vier Schlüssel im großen Gebot. Dort steht, dass das Wichtigste davon dieses ist Israel, der Herr, unser Gott ist einer. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das ist die spirituelle Komponente. Mit deinem ganzen Verstand, das ist die mentale Komponente. Mit deiner ganzen Kraft, das ist die physische Komponente. Und später heißt es, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist die Beziehungskomponente. In den nächsten vier Wochen werde ich euch also jeden dieser vier Schlüssel erklären und möchte euch einen umfassenden Überblick geben. Der erste Schlüssel ist der spirituelle. Sagen wir mal spirituell. Spirituell? Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, denn unsere Beziehung und Verbindung zu Gott ist das Wichtigste. Es ist nicht das Einzige, aber meiner Meinung nach das Wichtigste. Und das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Rückblickend wurde mir klar, dass einer meiner größten Fehler darin bestand, dass ich meine Identität, also wer ich war, an die falschen Dinge knüpfte. Ich knüpfte meine Identität an meine Arbeit. Ich knüpfte meine Identität an die Meinungen anderer Leute. Und hier liegt das Problem, wenn du und ich unsere Identität an etwas anderem als Jesus Christus knüpfen, setzen wir uns selbst lähmendes Leid zu. Darüber spreche ich übrigens, ich glaube in Kapitel 5, ich spreche über die Identitätsfallen. Und so. Manche Menschen beziehen ihre Identität aus ihrem Aussehen. Wenn sie gut aussehen, sind sie gut. Manche beziehen ihre Identität aus ihrem Geld, andere aus ihrer Arbeit, wieder andere aus der Meinung anderer Leute. Aber hier liegt das Problem. Was ist, wenn dein Aussehen verloren geht? Was ist, wenn du dein Geld verloren hast? Wer bist du dann? Hör dir das an. Wenn der Feind, der Teufel, jemanden erst einmal von der Lüge überzeugt hat, dass etwas oder jemand anderes als Jesus Christus die Grundlage seines, ist er ein gefundenes Sei, ist er ein gefundenes Fressen für den lähmenden Schmerz des Glaubens. Unser Leben hat einen Sinn, weil Gott uns liebt und weil wir ihm gehören. Also habe ich gelernt, meine Identität von Jesus zu beziehen. Das war eine große Sache. Aber dann bestand eine meiner größten Herausforderungen darin, meine Gedanken zu kontrollieren. Wie viele von euch kennen das? Ihr geht einfach eurem Tag nach und auf einmal kommt euch ein Gedanke, der euch in eine Abwärtsspirale aus Angst oder Ähnlichem führen kann. Kann das jemand von euch nachvollziehen? Und dann fragt ihr euch, wie geht man mit solchen Gedanken um? Wisst ihr, ich habe von Martin Luther gelernt, der sagte, du kannst einen Vogel nicht davon abhalten, über dein Haar zu fliegen. Aber du kannst ihn davon abhalten, in deinem Haar ein Nest zu bauen. Das habe ich gelernt. Wie gehe ich mit diesen Gedanken um? Wie nehme ich sie gefangen? Wie denke ich Gottes Gedanken? Das wurde also ein wichtiger Teil dessen, worüber ich in dem Buch spreche. Der dritte Schlüssel ist der physische Schlüssel, sprich physisch. Es heißt, liebe den Herrn, deinen Gott, mit all deiner Kraft. Ich erinnere mich, dass ich zum Arzt ging, weil ich mich einfach nicht gut fühlte. Ich war ziemlich müde und sprach mit dem Arzt. Er stellte mir ein paar Fragen. Als ich sie stellte, kam heraus, dass ich mit dem Sport aufgehört hatte. Der Arzt fragte, warum haben Sie mit dem Sport aufgehört? Ich war erkältet und dachte, es sei nicht gut, Sport zu treiben. Der Arzt sagte, wie lange ist es her, dass Sie mit dem Sport aufgehört haben? Vor etwa 2 Wochen. Wie lange haben Sie sich nicht gut gefühlt? Vor etwa 2 Wochen. Und dann wurde mir klar, dass Bewegung Emotionen beeinflusst. Bewegung beeinflusst Emotionen. Und ich lernte, dass das Trainieren meines Körpers meinen Geist belebt. Und ich begann zu denken, dass ich bereits Sport getrieben habe. Ich zog vorherige Schlüsse. Nein, das ist nicht, worüber ich spreche. Aber unsere geistige Gesundheit hat eine ganz physische Komponente. Wissen Sie, eines der Dinge, über die ich spreche, ist Schlaf. Wenn Sie nicht gut schlafen, kann das wirklich dazu führen, dass einige von Ihnen denken, deswegen gehe ich in die Kirche. Hier schlafe ich am besten. Bin froh, dass ich helfen konnte. Aber es gibt auch eine physische Komponente. Der letzte Schlüssel ist der Beziehungsschlüssel. Und beachten Sie, es steht da, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie Sie wissen, sind wir eine Tierfamilie und hatten im Laufe der Jahre viele Hunde. Einer meiner Lieblinge war unser Hund namens Bear. Und Bear war wahrscheinlich der perfekte Idealhund. Er war weich im Griff. Er war beschützerisch und doch freundlich. Und er war depressiv. Tammy und ich haben uns darüber unterhalten und wir dachten uns, dass Bear wahrscheinlich nur noch ein paar Monate zu leben hat. So niedergeschlagen und mutlos war er. Siehst du seine Gefährten, Brownie und Cupcake, an wie viele von ihnen erinnert ihr euch noch? Diejenigen von euch, die neu in der Kirche sind, wissen, dass ich früher viele Geschichten über Cupcake erzählt habe. Cupcake war unser stark übergewichtiger Beagle, der einfach nur Essen liebte und sehr stur war. Und Brownie war so etwas wie das Alpha-Männchen. Sie war zwar weiblich, aber das Alpha unter den Hunden und sie war einfach sehr beschützerisch. Also wuchs Bär mit Brownie und Cupcake auf. Und jetzt waren sie weg und er war einfach nur einsam und depressiv. Also sagte Tammy, was wäre, wenn wir zwei Welpen bekommen und wer sie in den paar Monaten, die er noch lebt, beeinflussen kann. Und ich sagte, okay. Ich erinnere mich noch an den Tag, als wir nach Vedina, Minnesota fuhren und diese beiden Welpen abholten. Die Kinder nannten sie später Brock und Bennett und sie waren eine einzigartige Mischung aus einem Bluthund und einem Bulmastiff. Und ich erinnere mich, als wir mit diesen Welpen nach Hause fuhren, dachte ich, wie wird der reagieren? Man weiß ja nie, wie ein Hund auf die neuen Familienmitglieder reagiert. Und das Interessante daran war, dass Bär wieder lebendig wurde, als wir die Welpen bekamen. Er hatte Lebensfreude und Energie. Es war fast so, als hätte er mehr Energie als die beiden. Es war, als hätten ihm diese beiden Welpen einen Sinn gegeben. Und er lebte schließlich noch 3 Jahre. Viel länger, als wir je gedacht hätten. Eines der Dinge, über die ich in dem Buch spreche, ist, dass man seinen Brock und Bennett finden muss. Man muss seine Gemeinschaft finden. In der Bibel steht, dass es nicht gut für den Menschen ist, allein zu sein. Allein verkümmern und sterben wir. Zusammen heilen und gedeihen wir. Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Dr. Dean Ornish hat herausgefunden, dass Einsamkeit und Isolation die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten und vorzeitigem Tod aus allen möglichen Ursachen um 200-500% oder mehr erhöhen. Kurz gesagt, alles, was ein Gefühl der Isolation fördert, führt zu Krankheit und Leid. Alles, was ein Gefühl von Liebe und Intimität, Verbundenheit und Gemeinschaft fördert, ist heilsam. Heute beginnen wir also unsere Reihe über die 4 Schlüssel zur psychischen Gesundheit. Und wer ein Gehirn hat, ist auch psychisch gesund. Das gilt für uns alle. Vor einiger Zeit wurde ich in einem Podcast über Landwirtschaft interviewt. Weil der Moderator sagte, das größte Problem von Landwirten seien psychische Gesundheit und Suizid. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber deshalb hat er mich eingeladen, um darüber zu sprechen, dass es in dieser Gegend viele Landwirte gibt. Es gibt viele andere Menschen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und nochmals, vielleicht geht es Ihnen heute psychisch gut. Gott sei Dank. Machen wir weiter in dieser Richtung. Vielleicht braucht es noch etwas mehr.